Ja, guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Fernsehkritikerinnen, TV-Junkies, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung heute Abend, bei der es um dieses Buch gehen wird, How I Got Lost 6 Feet Under Your Mother aus dem Zaglossus Verlag. Ich bin von den Herausgebern und Herausgeberinnen gebeten worden, heute durch diesen Abend zu führen. Ich bedanke mich für die Einladung und hoffe, ich kann den Erwartungen gerecht werden. mein Name ist Karin Bederer, ich bin Lektorin, Publizistin, Ferengi-Expertin und auch TV-Junkie. Das Podium möchte ich auch kurz vorstellen. Zu meiner Linken Sarah Binder und Sarah Kanabin, zu meiner Rechten Simon Seiler und Florian Wagner. Ich freue mich auch besonders, dass wir diese Veranstaltung heute in dieser Location abhalten können, die sehr interessant ist, auch historisch, denn es ist der Schauplatz aus dem Buch Die Ewigkeitsgasse von Frederick Morton. Ich weiß nicht, wer das kennt, das war das Gratisbuch der Stadt Wien vor ein paar Jahren. Da geht es um eine jüdische Familie, die in Wien eine K&K-Orden- und Medaillenfabrik eröffnet. Also es ist so eine halbfiktive Geschichte, diese Fabrik gab es tatsächlich und in der ganzen Gasse, also die ganze Gasse hat eine interessante Geschichte. Es gab auch ein jüdisches Betshaus, das wurde dann im Zuge der Novemberpogrome zerstört. Dann war ein SA-Club herinnen, später dann eine Skihosenwerkstatt, glaube ich, und eine Weinhalle und irgendwann einmal ein türkisches Kulturzentrum. Heute wird dieses Gebäude kulturell bespielt, was ich sehr gut finde. Und allein die Geschichte dieses Gebäudes oder dieser Straße, habe ich mir überlegt, wäre eigentlich schon Stoff genug für eine interessante Serie, die ich mal gern sehen würde. Ihr habt ja auch im Zuge des Entstehungsprozesses des Buches euch die Frage gestellt oder die Frage diskutiert, was ist die Serie, die ich mir wünschen würde, mir aber dann nicht ansehen würde. Ich würde gerne mal so als kleine Einstiegsvorstellungsrunde euch bitten, vielleicht zu sagen, welche Serie ihr euch eigentlich wünschen würdet, beziehungsweise, wenn ihr lieber wollt, warum ihr diese Frage überhaupt diskutiert habt. Ich weiß nicht, wer beginnen möchte.
Ja, ich finde die Frage schwierig. Also ich würde sie eher negativ bestimmen. Also ich glaube, ich meine, sicher kann man so ein paar Begriffe reinwerfen, mit man wünscht sich eine andere Repräsentation von bestimmten Personen, die sonst schlecht repräsentiert sind. Aber ich glaube, man kann es, also quasi, wenn ich da jetzt so die Antwort drauf hätte, dann würde ich ja ein Drehbuch schreiben und das irgendwie umsetzen wollen. Aber mir würde es jetzt so nicht einfallen, quasi. Aber ich meine sicher, es ist nicht weniger männerzentriert, weniger quasi auf ausschließlich weiße Menschen zentriert, wäre sicher schon mal was, wo man sagen kann, da ist die herrschende Serienproduktion ein bisschen quasi auf einer sehr, hat einen sehr eingeschränkten Blick quasi. Da könnte man was besser machen.
Ich mache vielleicht mal weiter. Wir haben eben bei diesem Workshop, den wir gemacht haben, mit allen, die an dem Buch mitgeschrieben haben, diese Frage auch diskutiert. Und meine Antwort wäre so ein bisschen drauf, dass ich Serien schon auch in Momenten schaue, wo ich nicht so viel denken mag oder nicht so was Anspruchsvolles konsumieren. Ich möchte einfach mich erholen und bin deswegen schon auch mit den meisten halbwegs zufrieden, auch wenn ich mich darüber ärgere. Aber das ist irgendwie auch ein Teil, der dazugehört und der ja auch Spaß macht. Also von daher war so ein bisschen die Antwort, die Serie, die wir uns vorstellen würden als ideale Serie, wäre in den Momenten, in denen ich Serien gucken will, eigentlich nicht das Richtige. Wahrscheinlich, weil sie zu anstrengend wäre für mich.
Daher kommt diese Fragestellung auch, die Serie würde ich mir dann selbst gar nicht ansehen. Also eine, die genau, den eigenen Ansprüchen dann entspricht, wäre zu anstrengend.
Ja.
Oder man könnte sich zu wenig daran aufreiben, vielleicht auch, also in einem anderen Moment. Die Frage haben wir uns auch gestellt, deshalb, weil wir uns damit beschäftigt haben, was ist Humor oder was für eine Art von Humor finden wir eigentlich lustig oder nicht lustig? Und oft ist das dann sehr derber Humor, den wir nirgendwo reinschreiben würden. Oder halt politisch unkorrekter Humor, der eigentlich furchtbar ist, aber halt dann doch wieder lustig. Also das ist genau die Frage.
Ja, es gibt vielleicht auch zwei Arten von Fehlern, oder? Es gibt Serien, wo man sich eigentlich über Sachen ärgert und es ist deshalb langweilig oder macht keinen Spaß. Aber es gibt vielleicht auch Fehler, die eben als Fehler funktionieren, wo man dann sagen kann, oder wo man es vielleicht auch genießt, zu durchschauen, wo da das Problem ist oder dass etwas sexistisch ist oder rassistisch ist, dass man sich auch darüber freut, das zu bemerken, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann gar nicht einkalkuliert, aber das ist sicher etwas, was auch den Reiz von manchen Dingen dann gerade ausmacht.
Ihr habt ja begonnen mit gemeinsamem Serienschauen, habt dann einen Verein gegründet, den Verein zur Förderung kritischer Theater-, Film- und Medienwissenschaft. Habt einen Call for Papers gemacht, international auch, und diese Leute dann zu einem Workshop nach Wien eingeladen. Und daraus ist dann, aus den Diskussionen dort, ist dann das Buch entstanden. Und wie sind diese Diskussionen so verlaufen? Wie war dieses Workshop-Wochenende? Willst du da vielleicht was drüber erzählen?
Ich kann mal anfangen. Also wir haben alle, die wir dorthin eingeladen haben, dazu aufgefordert, so die Idee, die sie haben, zu ihrem Artikel mal vorzustellen. Also keinen Vortrag oder sowas zu machen, sondern wirklich mehr eine Skizze von dem, was sie daran interessiert. Und dann mit den anderen drüber zu diskutieren. Und das waren schon Diskussionen, die auch zum Teil sehr kontrovers waren. Wir haben das aufgenommen und haben das dann den jeweiligen Autoren auch zur Verfügung gestellt für die Arbeit am Text dann. Und es wurde recht viel davon auch aufgenommen. Also manches natürlich auch gar nicht. Aber ich finde schon, dass das mir hat zumindest viel geholfen, nochmal zu gucken, ist das überhaupt auch interessant, was ich da mir ausgedacht habe oder auch auf neue Wege zu kommen und die mit einzubauen. Deswegen fand ich das recht spannend.
Für dich als Schreiberin.
Ja, genau.
Und für uns als Redakteurinnen war es halt auch super, weil wir dadurch einen viel besseren, also viel besser wussten, was die Leute eigentlich vorhaben zu machen und zu schreiben, als man in so einem kurzen Abstract zeigen kann.
Ja, es ist ja so, es haben nicht alle von uns. Also wir sind die Herausgeberinnen, aber nur zwei von uns haben auch einen Beitrag verfasst. Und die Sarah und ich haben uns auf redaktionelle Arbeit konzentriert. Und eben auf diesem Workshop-Wochenende haben wir eben die Gelegenheit gehabt, sehr intensiv an den Texten zu arbeiten, darüber zu diskutieren und dann sozusagen einen zusätzlichen Arbeitsschritt im Redaktionellen auch einzubauen.
Ja, ich meine, was uns vielleicht nicht so gut gelungen, also es war ja quasi auch dadurch, dass es ein Call for Papers war, den wir recht breit ausgeschickt haben, haben wir viele Leute auch gar nicht gekannt. Sprich, der Workshop war auch so gedacht, um quasi eine persönliche Verbindlichkeit vielleicht auch irgendwie herzustellen in Bezug auf das Projekt. Und wir wollten das aber eigentlich nachher noch kontinuierlich fortsetzen und das ist so ein bisschen abgerissen. Also wir haben uns eine Online-Plattform gemacht, um quasi diese Diskussionen fortführen zu können. Und das wäre, glaube ich, für ein nächstes Projekt vielleicht was, wo man schauen könnte, dass man das länger oder dass man quasi diese Kontakte und diese Diskussionen in der Gruppe auch länger fortsetzen kann. Dann.
Warum gibt es im Buch eigentlich keine Texte über die Serien, die ihr ursprünglich zusammen geschaut habt? Ich glaube, das war ja Lausanne. Das andere ist mit Fallen.
Ja, es waren recht viele. Nathan Barley, genau. Drawn Together. Was haben wir noch?
South Park.
Extras.
Curbian Enthusiasm, Dirty Rock.
Nein.
Gut. Axe and Rex, ich war vor allem dabei.
Ja, also
abgesehen von Curbian Enthusiasm kommt keine dieser Serien im Buch vor. Hat das irgendeine Bedeutung?
Naja, das liegt ein bisschen am Format, weil es ist ein Sammelband. Wir haben das ausgeschrieben und sozusagen, wir haben die Serien vorher geschaut, die uns interessiert haben. Und also ich glaube, wir haben auch, haben wir How I Met Your Mother geschaut? Ich weiß nicht mehr. Aber jedenfalls haben wir dann Einsendungen bekommen und die haben sich dann halt für andere Sachen interessiert. Und ich meine, sonst gut, ihr beiden hättet über eine dieser Serien schreiben können.
Aber darüber hatten wir halt auch schon geredet. Also ich fand es auch interessant, was anderes zu machen, weil darüber haben wir dann schon zumindest mal einen Abend lang geredet und fand es dann spannend, mir eine andere anzuschauen mit den Ideen und Eindrücken, die von da kamen quasi.
Ja, dieser offene Call for Papers, der hat ja auch zu einem ziemlichen Sammelsurium an theoretischen Ansätzen geführt von den verschiedenen Texten. Da gab es auch sehr starke Vorbehalte gegen die kritische Theorie dann bei der Diskussion, habe ich gehört, oder steht auch im Vorwort. Eine Abwehrhaltung auch gegen die kritische Theorie. Würdet ihr das heute noch einmal genauso machen oder findet ihr das gut, was daraus entstanden ist, oder würdet ihr einen anderen Ansatz wählen, um so ein Buchprojekt anzugehen?
Nein. Nein, ich würde sagen, ich glaube, wir hatten versucht, im Call for Paper schon irgendwie klarzumachen, was unsere theoretischen Zugänge sind oder wären. Und daraufhin haben sich dann, glaube ich, hat sich schon ein Großteil an Leuten gemeldet, der damit was anfangen kann. Und ich fand es schon auch spannend, das durchzudiskutieren, auch wenn es mühsam ist manchmal. Und ja, ich weiß nicht, also vielleicht teilweise würde ich an bestimmten Punkten genauer sagen, dass was nicht geht. Doch, mittlerweile. Aber sonst finde ich es eigentlich auch interessant, dass dann halt auszudiskutieren und dann vielleicht auch mal nicht auf einen Nenner zu kommen oder so. Ich weiß
nicht. Ja, das hat sicher schon auch Vorteile. Man erreicht Leute, man kommt mit Leuten in Kontakt, die man vielleicht sonst gar nicht getroffen hätte. Das ist auch internationaler dadurch eventuell. Also wir haben das ja versucht, auch auf Englisch zu verstreuen an unterschiedliche Stellen, Filmfestivals. Und oft ist es auch so, man muss sich auch bewusst sein, so viele Leute beschäftigen sich dann auch wieder nicht mit kritischer Theorie, und das heißt aber nicht unbedingt, dass die nicht eine interessante Sicht darauf haben. Und also so ein materialistischer Zugang ist ja offener als nur kritische Theorie im engeren Sinn. Das kann dann auch wieder Fahrt sein, wenn alle das schreiben, was man eh schon weiß. Es ist ja auch nicht nur, um andere zu belehren, sondern auch um selbst etwas zu lernen.
Ja, genau, es gibt eben drei englischsprachige Texte auch in dem Buch. Und naja, so dieser kleinste gemeinsame Nenner, den ihr schon habt und den auch explizit macht, ist, dass ihr grundsätzlich einen gesellschaftskritischen Anspruch habt und dass ihr auch, also und einen ideologiekritischen, dass ihr nicht nur die Gesellschaft mit den Serien, sondern die Gesellschaft und die Serie kritisieren wollt. Wichtig war euch auch eine feministische Perspektive, das fällt immer wieder auf im Buch, also nicht nur vom theoretischen Ansatz her, sondern auch, dass eben die Hälfte Autorinnen sein sollten und dass die auch, dass das auch bei der Literatur sich niederschlagen sollte. Ist euch das gelungen? Seid ihr da zufrieden damit?
Naja, es ist zumindest gelungen, dass die Hälfte Autorinnen sind. Bei der Literatur ist es themenabhängig, also es ist quasi jetzt keine Aufforderung dazu, sich das Buch herzunehmen und es durchzuzählen, weil man halt auch, also es tun sich quasi manche Leute, die manche Themen bearbeiten, schwerer Autorinnen zu finden als Belege für die Themen, und das hat aber jetzt, ist quasi nicht das unbedingt das individuelle Versagen der Person, die quasi diese Literaturliste zusammengestellt hat, sondern muss man sich auch Gedanken darüber machen, wie Universitäten und wie Wissenschaftsinstitutionen funktionieren und dass die eben noch immer sehr patriarchal sind und dass deshalb diese Texte auch oft nicht so verfügbar sind, so es sie dann doch gibt.
Und ich glaube, was aber schon zumindest funktioniert hat, ist, dass wir uns innerhalb der Autoren oder innerhalb aller, die am Buch mitgearbeitet haben, schon damit auseinandergesetzt haben und auch alle zumindest mal geguckt haben, Ja, gibt es da nicht auch Wissenschaftlerinnen, die was dazu gearbeitet haben oder so? Und manchmal war halt wirklich schwer, irgendwas zu finden, oder? Aber es hat zumindest mal die Versuche gegeben und ich finde, das ist auch schon recht wichtig, auch wenn es dann nicht erfolgreich ist, aber es ist zumindest ein drüber nachdenken und ich glaube, einige haben schon so auch neue Texte gefunden, die sonst vielleicht nicht drin wären.
Ein Problem, das ich gehabt habe mit dem Buch, um auch mal was Kritisches zu sagen. Als ich das Buch bekommen habe, habe ich mich sofort gestürzt auf die Texte über die Serien, die ich kenne. Das ist auch in dem Radio-Interview mit dir, glaube ich, vorgekommen, dass das so ist. Also ich habe sofort zuerst den Star Trek-Text gelesen und dann über die Lindenstraße. Und da ist mir aufgefallen, also bei den Texten eigentlich sogar weniger, aber bei Serien, die man kennt, ist mir aufgefallen, das ist oft so ein Nacherzählen des Inhalts und die Schwierigkeit im Schreiben besteht, glaube ich, darin, dass man nicht weiß, für wen man diesen Text jetzt schreibt. Also für Leute, die diese Serien kennen, ist es wahrscheinlich langweilig, erstmal elendslang eine Beschreibung der Serie und der Charaktere und der Handlung nochmal lesen zu müssen. Oder man denkt sich dabei vielleicht, na, das hätte ich jetzt aber anders zusammengefasst. Und für Leute, die die Serie nicht kennen, ist es vielleicht sogar zu wenig Information. Beziehungsweise gibt es ja auch so diese Texte, das ist jetzt nicht auf euer Buch bezogen, wo einfach nur Wissenschaftlerinnen versuchen, die eigene Lieblingsserie jetzt so zum subversiven Meisterstück zu erklären und das einfach nur implizit machen, indem sie die Serie beschreiben, das so stehen lassen und sagen, puh, implizit, na, ist das nicht subversiv. Wie, glaubt ihr, kann man mit diesem Problemfeld umgehen?
Na, ich glaube, wir haben schon versucht, also die ursprüngliche Version der meisten Texte hatte mehr davon drin, von dieser Zusammenfassung der Serie oder so. Und ich glaube schon, oder mein Ansatz war zu versuchen, möglichst wenig davon reinzubringen und eher eben dort, wo es wichtig ist, immer mal wieder was reinzuknüpfen. Aber es ist natürlich schwierig. Also mir ist es auch total schwer gefallen, abzuschätzen, was jetzt irgendwie relevant ist und was nicht. Und wir haben auch schon die Rückmeldung gekriegt, dass eben zu wenig drin war und dass es schwierig ist, dann was damit anzufangen, wenn die Serie unbekannt ist. Ja, es ist, glaube ich, weiß nicht.
Es ist ja auch von euch selbst kritisiert worden, der sogenannte Inhaltismus. Ist das damit gemeint oder was ist mit dem Vorwurf des Inhaltismus gemeint?
Ich glaube, das kam gar nicht so direkt von uns. Das war in dem Buffy-Beitrag. Yeah. Die haben sich gegen den Inhaltismus gewendet. Naja, ich glaube, mit Inhaltismus ist in dem Fall halt wirklich, also jetzt in Bezug auf Buffy gemeint, dass man quasi hergeht und versucht, wirklich so in Figurenkonstellationen zu bestimmen, für was die stehen und quasi das dann noch subversiv auflädt in dem Fall. Und ich denke zur Frage, wie viel Inhaltsangabe jetzt in so einem Text sein kann, ist es halt wirklich so eine Gratwanderung zwischen, wie niedrigschwellig macht man das jetzt für Leute, die es nicht kennen, und inwiefern ist es nicht doch auch notwendig. Und ich finde es teilweise ganz hilfreich, wenn es dann wirklich um eine bestimmte Einzelszene geht, die man irgendwie herausnimmt und wo man auch das kritisieren mag, wenn man das dann doch nochmal kurz resümiert, auch inhaltlich vorher, aber es sollte halt, also es wird dann problematisch, wenn quasi der Inhalt aufgeblättert wird und wenn dann nicht irgendwie noch was kommt, sondern wenn eben dann diese gefühlte Frage nach der Subversion am Ende der Inhaltsangabe steht.
Ich glaube, wir haben es auch teilweise gegengetestet, weil wir teilweise kannten wir die Serien und teilweise kannten wir die Serien nicht, dass wir dann gesagt haben, wir lesen es beide sozusagen und die eine Person sagt, ob es zu viel ist und die andere, also so verstehe ich es, obwohl ich die Serie nicht gesehen habe und verstehst, also ist es dir zu langweilig schon. Mhm. So, also ich glaube, das haben wir immer gemacht. Das ist wirklich immer eine Gratwanderung.
Ja, also wir haben die Gruppen erst so aufgeteilt, dass wir die Serien gekannt haben, damit man irgendwie kompetenter ist in der Betreuung, aber es haben dann alle Texte auch nochmal gelesen. Obwohl ich glaube, dass man sich letztlich doch an die richten muss, die die Serie kennen. Also es wäre, man gibt das ja nicht nur wieder, um es zu erzählen, sondern auch, damit man sich orientieren kann und damit man weiß, wovon jetzt die Rede ist. Und das kann dann sehr knapp sein. Und letztlich sollte meiner Meinung nach schon die Analyse im Vordergrund stehen. Und eben, es lässt sich ja auch gar nicht nacherzählen. In anderen Feldern wäre das fast eine skurrile Forderung, glaube ich, zum Beispiel in der Literaturwissenschaft über einen Text zu schreiben, wo man nicht davon ausgeht, dass die, die das lesen, diesen Text kennen. Es ist fast undenkbar. Also. Und ich meine, aber es sollte vielleicht doch irgendwo auch, ich meine, manche Sachen können interessant sein, wenn man die Serie zumindest ein bisschen kennt und die funktionieren schon irgendwo eigenständig, aber ich glaube, das ist begrenzt.
Ja, und für die Inhaltsangabe sind ja dann die Episoden-Guides da, wenn man es wirklich genau wissen will.
Ja.
Ja, dieses Subversive in den Serien oder die subversiven Lesarten, die kommen ja auch immer wieder vor, beziehungsweise ist das ja auch ein Punkt von euch, der auf einer Metaebene kritisiert wird, dass man da unbedingt was Subversives reinlesen will. Und es gibt ja auch Kritikerinnen, die dazu neigen, sich immer als die Einzigen zu betrachten, die jetzt einer Serie kritisch und distanziert gegenüberstehen. Andererseits gibt es mittlerweile auch wieder Serien, die genau auf so ein Publikum abzielen, also wo das eigentlich auch schon wieder eine eigene Zielgruppe ist. Also kritische Serienkonsumentinnen als Zielgruppe. Was würde euch da als Beispiele einfallen? Mir ist da eben diese Serie, die ihr mir empfohlen habt, Black Mirror, dazu eingefallen, die auf so ein Publikum vielleicht abzielt, auf eins, das sich schon für sehr sophisticated hält. Und
The Wire.
The Wire auch.
Ich glaube, spielt sehr stark damit und wäre aber quasi dann eher zu befragen, ob das nicht dann teilweise sehr problematischer Fatalismus ist, der dann vielleicht gar nichts Subversives hat. Aber man kann so, ich meine, es gibt ja diesen Quality-TV-Diskurs, der irgendwie so in den letzten Jahren stark aufgekommen ist, dass man halt irgendwie so eine komische Spaltung macht und quasi so epische Serien, die über 7 Staffeln irgendeine Handlung erzählen und das in einer bestimmten Ästhetik werden halt dann so als Quality-TV gebrandet. Und ich glaube, da kann man quasi alle Serien, die mit diesem Stempel versehen werden, durchaus mit reinnehmen.
Mhm. Vielleicht gehen wir mal auf einzelne Texte ein, beziehungsweise ich würde eher gerne so auf einzelne Gedanken in den Texten eingehen. Zum Beispiel bei deinem Text, Sarah, geht es ja um Anti-Intellektualismus ohne Intellektuelle, lustigerweise, die ja nur als Projektionsfläche eigentlich da sind in den zwei Serien Friends und How I Met Your Mother. Du hast dann den Schluss gezogen, dass man sich nicht wirklich mit intellektuellen Themen beschäftigt in der Serie, eben weil es einfacher ist, Banales zu konsumieren oder weil die Leute das lieber konsumieren wollen. Mhm. Welche Figuren sind das? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Die als Intellektuelle gesehen werden, als Projektionsfläche. Ja. Das sind Ted in How I Met Your Mother und
Ross.
Ross and Friends. Und ja, ich ziehe eben den Schluss, dass wenn wir es jetzt so in unserem Freundinnenkreis oder so hätten, wohl nicht als Intellektuelle bezeichnen würden, aber dass sie halt da schon so klar mit Merkmalen ausgestattet sind, die quasi das erkennen lassen, dass sich durchaus da Anti-Intellektualismus anhand der Darstellung ablesen lassen kann. Also eben wie mit ihnen umgegangen wird, mit ihrem Verhalten, wie sie dargestellt werden auch. Und deswegen braucht es nicht wirklich Intellektuelle, weil es ja ein Ressentiment ist, das sich selten nur gegen, ja, eben gegen Projektionsflächen richtet und nicht gegen das wirklich.
Wobei der Ross in der Serie, glaube ich, ja tatsächlich jüdisch konnotiert ist und in der anderen Serie ist es, glaube ich, nicht so.
Ja.
Weiß ich nicht.
Nein, also Ted ist nirgendwo erkennbar jüdisch, es sind nur Hinweise auf eine christliche Religion bei ihm irgendwie und sonst zu keiner. Es ist aber voll interessant, dass trotzdem in Diskussionsforen und auch in Gesprächen, die ich geführt habe und so, immer wieder Menschen davon ausgegangen sind, dass er jüdisch ist, was...
Weil er intellektueller ist.
Ja, genau.
Oder als solcher wahrgenommen wird.
Schon noch auf diese Verknüpfung von Anti-Intellektualismus und Antisemitismus deutet. Oder was das irgendwie zeigt, dass das sehr eng miteinander verbunden ist.
Ja, Flo, du hast über Star Trek geschrieben. Über vor allem das zunehmende Verschwinden von emanzipierten Frauenfiguren in Star Trek und im Verlauf des Franchise, dass sie immer weniger werden, bis hin zu, ich glaube, zum vorletzten Film, den hast du noch mit einbezogen.
Genau, wobei man hätte den letzten auch noch mit einbeziehen können.
Passt das auch hat sich dazu
dann,
im
ja,
Schema?
Ja, ich war ganz erleichtert im Kino. Das ist
ja, woran liegt das?
Es ist schwer zu sagen. Ich meine, vielleicht kann man es kurz quasi nacherzählen, dass es so von der ersten Serie bis in die 90er Jahre gab es irgendwie in jeder Serie Bemühungen, diverser zu besetzen und irgendwie quasi mehr Frauenfiguren, aber zum Beispiel auch mehr People of Color in den Cast hineinzunehmen. Sie waren aber trotzdem immer in der Minderheit. Also es gab dann doch in jeder Serie eine, also wenn man es jetzt auf die Frauenfiguren bezieht, eine männliche Mehrheit im Maincast, bis auf ganz wenige Überschneidungen, wo gerade eine Person rausgeschrieben worden ist und eine andere reingeschrieben worden ist.
Sogar und als auf der Voyager eine Frau Captain war, gab es trotzdem insgesamt
genau.
einen Männerüberhang.
In der Voyager gab es aber quasi diesen kurzen Moment, wo Seven of Nine neu dazugekommen ist und Cass rausgeschrieben worden ist, wo sich quasi eine Überschneidung gegeben hat, die ziemlich einzigartig ist quasi in der Star Trek-Geschichte. Ich meine, woran es liegt, ist schwer zu sagen. Ich habe das eh ein bisschen in dem Text geschrieben, dass ich es schon im Zusammenhang sehe, auch mit politischen Bewegungen und mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, dass quasi zwischen der alten und der neuen Serie eben doch eine große feministische Bewegung auch gelegen ist und dass sich die Geschlechterverhältnisse transformiert haben und dass quasi das, was in den 60er Jahren im Fernsehen war, dann in der Form in den 80er Jahren als gute Science Fiction nicht mehr durchgegangen wäre. Und vielleicht ist jetzt gerade wieder eine gesellschaftliche Entwicklung, die in eine andere Richtung geht und deshalb ist es jetzt auch wieder möglich, quasi so einen Retro-Sexismus zu fahren. Also man ist ja auch wieder zum alten Cast zurückgegangen jetzt in den neuen Star Trek-Filmen, hat aber quasi die Frauenfiguren, die es vom alten Cast gibt, noch mehr abgewertet. Also beziehungsweise dann auch noch zusätzlich als die Freundin von irgendwie etabliert, was jetzt in der alten Serie nicht der Fall war.
Du schreibst auch, dass es in den neuen Filmen so eine Flucht in eine Art Geschichtslosigkeit jetzt gibt, weil ja dass die neuen zwei Filme in einer neuen Zeitlinie spielen, womit man sich einfach der Probleme entledigt hat, dass man konsistent sein muss im Vergleich zu den anderen Serien, die ja teilweise später spielen und dass diese Widersprüche waren irgendwann einmal nicht mehr aufzulösen, eigentlich auch scripttechnisch und storytelling-technisch. Und man hat sich es einfach gemacht quasi und hat einfach eine neue Zeitlinie erfunden. Was ich auch spannend finde, einen Gedanken in deinem Text über die Zeitreise, Nicht-Einmischungsdirektive, die ja, die es genauso gibt wie die generelle Nicht-Einmischungsdirektive der Sternenflotte. Und den interessanten Gedanken fand ich, dass nie in Star Trek auch nur ansatzweise darüber diskutiert worden ist, ob man nicht zurückgehen könnte und Massaker verhindern könnte, ob man nicht die Shoah verhindern hätte können oder noch verhindern sollte. Woran liegt das? Ich mag dich jetzt nicht mit der Frage überfordern, aber woran glaubst du, dass das liegt, dass das nicht einmal ansatzweise vorkommt, diese Idee?
Man hat natürlich immer das Problem mit realer Geschichte, dass man die quasi auch in einer Science-Fiction-Erzählung ist es dann irgendwie nicht glaubwürdig, da einzugreifen. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass viele Science-Fiction-Serien quasi so Gleichnisse in der Zukunft haben für die Geschichte des 20. Jahrhunderts, wo Massenvernichtung irgendwie meistens ein wichtiger Faktor ist und wo quasi kann man darüber diskutieren, ist es dann immer gleich ein Sinnbild auf die Shoah oder ist es generell ein Sinnbild auf die technische Möglichkeit, die ja quasi da ist, dass es mittlerweile eben extrem leicht ist, sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit umzubringen. Und bei Star Trek gibt es ja diesen dritten Weltkrieg, der quasi so ein zweiter Weltkrieg ist mit noch mehr Toten und der halt irgendwie Mitte des 21. Jahrhunderts stattfindet. Bei Doctor Who gibt es diese Sache, dass er seinen eigenen Planeten zerstört hat. Und da ist natürlich die Frage, wie wird quasi mit dieser fiktiven Geschichte umgegangen? Also gibt es da zumindest die Möglichkeit, zurückzureisen? Und jetzt ist ja bei Doctor Who, ohne das zu spoilern, war es ja jetzt so, dass quasi so eine Zeitreise wirklich stattgefunden hat und quasi so für das Franchise, was mit einer Zeitreise umgekehrt ist, ohne aber zu sagen, wir tilgen unsere Geschichte, sondern wir verändern sie quasi an einem Punkt, der für die Hauptfigur der Serie traumatisch ist. Und bei Star Trek gibt es das eben kaum. Also es gibt dann in Voyager, die ich also für eine der sehenswertesten Star Trek-Serien halte, am Schluss diese Sache, wo sich Janeway quasi entscheidet, das Schiff früher zurückzubringen und quasi auch so eine Intervention macht, aber das ist eher die absolute Ausnahme. Und es gibt, nochmal konkret auf die Frage zurückzukommen, ja einige Star Trek-Folgen, die in der Zeit des Nationalsozialismus spielen und die, also wo das eben dann gar nicht aufkommt, so diese Frage, man befindet sich jetzt in dieser Zeit, es passieren sehr schlimme Dinge und hat man nicht auch eine Verantwortung quasi in diesem Wissen?
Aber stopp, kurz.
Ja? Ja?
Doch, gibt's. Ja.
geht
schon von Anfang an. Der Captain Kirk hat sie zwar, glaube ich, in jeder einzelnen Folge ignoriert und sich darüber hinweggesetzt, aber es gab sie schon immer.
Ich meine, das kommt dazu quasi. Das ist ja immer diese Direktiven, was sehen, worüber man sich hinwegsetzt.
Ja. Mehr oder weniger, je nach Captain.
Es gibt Auslegungen.
Ja. Genau. Aber gerade bei diesen Zweiten Weltkriegsfolgen kommt man vor, achten Sie penibel drauf, dass Sie die Geschichte um keinen Deut ändern sollen. Das finde ich schon spannend.
Und ich meine, es ist natürlich auch spannend, dass also wie der Nationalsozialismus da dargestellt wird, einfach auch zeigt, dass wenig Ahnung da ist irgendwie, oder irgendwie kein Wille auch zu versuchen, eine adäquatere Darstellung zu finden, sondern dass halt die Nazis bei Star Trek halt irgendwie sind halt besonders böse Schurken oder so. Aber es hat nicht wirklich, weiß nicht, dass man versucht, irgendwie Antisemitismus zu thematisieren.
Mhm.
Das passiert eigentlich gar nicht.
Und in der neuesten Serie, also in Enterprise, die ein Prequel ist und vor quasi der Captain Kirk-Zeit spielt, da gibt es ja, du bezeichnest es auch als die 9-11-Staffel, die dritte Staffel, glaube ich, wo sehr stark darauf Bezug genommen wird, aber eigentlich auch total unhistorisch, aber ohne wirklichen Bezug auf 9-11, sondern da gibt es halt auch so eine Katastrophe, die Millionen von Menschen tötet und dann muss man gegen die Angreifer in den Krieg ziehen.
Nicht nur in den Krieg ziehen, sondern halt auch quasi, also was eben das Irritierendste dran war, waren diese Folterszenen. Das ist in der Enterprise, das beginnt eigentlich schon, ich glaube, in der ersten Staffel, wo es immer wieder so diese moralische Frage gestellt wird, ist Folter legitim in bestimmten Situationen oder nicht? Und quasi bis vor diese Post-9-11-Staffel ist es dann im Endeffekt doch immer als nicht legitim dargestellt worden. Und dann danach gibt es mehrere Folterszenen, wo das überhaupt nicht mehr problematisiert wird. Also ich finde, das ist, ich meine, das ist, vielleicht geht es halt über 9/11 auch hinaus jetzt, aber dass es ja generell so Folternormalisierungsdiskurse gibt, auch in Deutschland und Österreich, wenn man so Aussagen von Lafontaine sich anschaut. Und das ist schon interessant, dass eine Serie, die sich den Humanismus quasi, die den Humanismus so für sich herträgt, plötzlich quasi so einen Turn macht. Man muss aber auch sagen, Enterprise war nicht sehr erfolgreich. Also es ist dann auch frühzeitig abgesetzt worden und es hat auch das Publikum dann nicht so gefunden. Nee.
Genau, ich höre gerade die Autorin des Lindenstraße-Artikels ist auch da, deswegen kann man da jetzt auch kurz noch was drüber sagen. Es gibt ja drei Texte in dem Buch über Serien, die so einen aufklärerischen Bildungsanspruch haben. Das ist einerseits die Lindenstraße, andererseits Angels in America, eine Serie über AIDS, über die ich glaube, in den 80er Jahren spielt sie und hört dann Anfang der 90er Jahre auf.
Ja, nein, nein, sie hört auch mit dem Fall der
Mauer. Sie hört auch mit dem Fall der Mauer, genau, so ist es. Und die spanische Serie Cuéntame como paso, die auch so eine historische Serie ist über die Franco-Zeit, also so eine Familiengeschichte erzählt, die auch eigentlich so einen Anspruch hat, die Leute aufzuklären oder ihnen Geschichte zu erzählen. Und die Lindenstraße kann ja so als klassisches Beispiel von Aufklärung als Massenbetrug angesehen werden, denn dieser linksliberale humanistische Anspruch und dieses Gutmenschentum, ich glaube, da bin ich mir mit der Autorin einig, ist ja nur eine sehr oberflächliche Kritik. Also da verwässert wirklich jede Kritik von Anfang an nur zur Moralkeule, zur Empörung und nicht zur tatsächlichen, also zur tatsächlichen Gesellschaftskritik. Auch wenn, wie es in dem Text heißt, subversive Fenster aufgemacht werden können und Brüche in rassistischen Zuschreibungen erzeugt werden können, aber gerade die Darstellung der Migranten und Migrantinnen in der Lindenstraße ist ja extrem stereotyp und eigentlich kann das teilweise nur mehr als peinlich bezeichnet werden, peinlich um Jugendlichkeit bemüht. Ja, seht ihr das auch so, dass diese drei Serien diese Gemeinsamkeit haben und alle drei eigentlich gescheitert sind in diesem Anspruch, in diesem Bildungsanspruch?
Also, naja,
magst du?
Ich kann nichts über Star Trek Franchise sagen und auch wenig über die andere Serie, deren Namen ich
gerade. Nein, das war Angels in America, war diese AIDS-Serie, genau. und Cuéntame como paso war die spanische Serie.
Und ich habe auch zu dem Fall kann ich nichts sagen, wenn ich aufgepasst hätte.
Aber bei der Lindenstraße würdest du das.
Absolut, genau, so genau. Also ich meine, mir hat es ja ein bisschen schon wehgetan, als du. Vielleicht hast du sie noch mehr als
ich. Ich habe sie wahrscheinlich genauso wie du 20 Jahre lang geschaut. Insofern kann man das wahrscheinlich nur als Hassliebe bezeichnen, aber man muss das natürlich schon so aussprechen, glaube ich.
Genau, also das Leiden daran ist schon sehr groß. Ja. Und, und gescheitert ist sie komplett. Aber interessant ist, dass sie zumindest den Ansatz mal formuliert hat. Und auch Anfang der 80er nicht, da lief sie noch nicht, aber Mitte der 80er Jahre, als sie angefangen hat, tatsächlich halt auch, also die haben Besitzverhältnisse in Frage gestellt, also Sachbeschädigung war da jetzt nichts, was unbedingt moralisch verurteilt worden wäre und Leute saßen im Häfen wegen Totalverweigerung und solche Geschichten, also all das, was heutzutage unmöglich wäre, das zu erzählen, was kein Mensch mehr versteht.
Ich meine, vielleicht oder zu Angels in America. Also das ist ja nicht nur, das ist eigentlich ein Theaterstück und es ist wohl nicht so sehr nur der Versuch, jetzt aufzuklären, sondern es ist sicherlich auch, also es ist einerseits eine Auseinandersetzung mit der AIDS-Krise, andererseits wird die aber eigentlich ja, fast auf eine metaphysische Ebene erhöht. Es geht eben um Engel und eigentlich was dann proklamiert wird, ist ein Ende der Geschichte mit dem Fall der Mauer. Und insofern wird das insgesamt eher zu einer ideologischen Erzählung vom Überwinden der letzten Probleme, oder? Und deshalb weiß ich gar nicht so sehr, ob es so eine Strategie ist, die scheitert, aufzuklären, als ob es nicht in sich irgendwie schon stimmig ist, aber letztlich sehr in einer liberalen Ideologie halt verbleibt und dann eben sagt, jetzt ist die Mauer gefallen und jetzt geht es alles einer großen Zukunft entgegen. Und das ist ja ein Film eben, der spielt ja nicht, also die Serie ist nicht 89 zu Ende, sondern viel später, also das ist sozusagen im Nachhinein. Also die Serie ist 89 zu Ende, aber in Wirklichkeit wurde das später gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau wann, aber in den 2000er Jahren, glaube ich. Das ist eine Miniserie, also es gibt nur 6 Folgen. Ich meine, das hat schon irgendwas.
Prominent besetzt und erfolgreich auch, weil ich habe vorher noch nie was davon gehört, aber mit Meryl Streep, glaube ich, und so bekannten Schauspielern, aber irgendwie an mir ist das vorübergegangen, muss ich sagen.
Naja, es wurde im Feuilleton viel, viel diskutiert, eben als Beispiel von Qualitätsfernsehen, also es ist auch HBO und es wurde sehr aufwendig produziert, aber und es war auch erfolgreich schon als Stück und eben auch diese Miniseries, aber es ist natürlich irgendwo eine Nische aufgrund des Formats und hat dann nicht diese Verbreitung gefunden wie Serien, die über mehrere Staffeln laufen und vielleicht auch in den USA mehr rezipiert. Ja. Aber es ist schon, es war schon erfolgreich und wurde sehr gelobt, also es wurde kaum es wurde nicht kritisiert dafür, obwohl das wirklich fast skurril ist. Es gibt da so eine Rede am Ende, da sitzen alle am Brunnen, also jemand überlebt AIDS und die sitzen dann alle am Brunnen, ein Mormone, ganz seltsame Geschichten, die durchaus etwas haben und sehr stark erzählt sind, aber und sind sich eben alle dann vereint einig, dass jetzt eine bessere Zeit kommt eigentlich. Ja. Das ist ein sehr versöhnliches Ende und mit so einer Anrede auch an das Publikum, das eingeschlossen wird in diese Versöhnung mit der Welt. Ja.
Ist die Autorin von dem Quantum-Text nicht eigentlich auch hier, die Veronika? Nein. Ja, das wäre jetzt praktisch gewesen. Ich wollte eigentlich kommen.
Aber vielleicht kannst du noch was sagen über die Darstellung der Migranten und Migrantinnen in der Lindenstraße. Das finde ich noch spannend.
Ja, die ist furchtbar. Also das hast du schon wirklich ganz gut auf den Punkt gebracht. Was ich interessant finde, ist, also all diese progressiveren oder gesellschaftskritischeren Punkte, die die Lindenstraße dann als sich linksliberal verstehendes Medium so angesprochen hat über all die Jahre, die sie nun ausgestrahlt wird, da lassen sich schon, also da tritt Rassismus halt als besonderes Unterdrückungsverhältnis halt hervor, weil man kann schon sagen, für eine Darstellung von Schwulen und Lesben hat die Lindenstraße tatsächlich einiges gebracht. Also natürlich gibt es dann halt irgendwie das lesbische Paar und das schwule Paar und die sind dann miteinander befreundet und trinken am Abend Wein. Aber es hat halt der erste schwule Kuss, so wird er immer betitelt, halt im deutschen Fernsehen in der Lindenstraße stattgefunden. Und Klaus Wowereit ist in der Lindenstraße aufgetreten. Es gab da Bezüge, die einfach auf einer anderen Ebene ansetzen, als dort, wo es um die Verhandlung von Rassismus geht. Und eigentlich ist es natürlich eine antirassistische Kritik, was die Lindenstraße machen will. Die verreckt aber schon viel, viel früher als andere Unterdrückungsverhältnisse. Also wenn sie die kritisieren, dann finde ich, sind sie nicht ganz so platt, würde ich sagen. Also nicht. Also ich meine, das ist natürlich alles auf niedrigem Niveau immer. Ich meine, also ich denke auch in Österreich ist die jetzt gerade noch für Leute unter 30 wahrscheinlich gerade die hotteste Serie überhaupt. ich habe auch überlegt, eigentlich über eine andere Serie schreiben zu wollen, was interessanter wäre, aber ich dachte mir, am meisten zu sagen hätte ich zu.
Ja. Das ist vielleicht auch was all diese Beiträge oder fast alle vereint, dass wir halt Serien ausgewählt haben, die wir selbst gerne geschaut haben. Und in die wir vielleicht auch im ersten Reflex subversive Dinge reingelesen haben oder wollten. Und das, also uns selbst da auch ein bisschen angeschaut haben. Und nicht irgendeine Serie gewählt haben, die wir von vornherein nur aus wissenschaftlichen Zwecken anschauen und dann fertig machen, sozusagen. Sondern bei der wir durchaus verstehen können, was das Lustvolle dran ist. Oder auch nicht und sie trotzdem schauen, aber irgendwie gefangen sind.
Ja, das zeichnet auch das ganze Buch aus, finde ich, diese Metaebene, da auch Einbeziehung der eigenen Person oder Selbstreflexion, teilweise auch der Meta-Meta-Ebene, wie eben zum Beispiel beim Buffy-Text, der ja nicht, wo es ja nicht um Buffy geht, um die Serie, sondern es geht um die Buffy-Studies, die wieder kritisiert werden. Also es hat sich da so eine, mittlerweile ein riesiger Kanon entwickelt an wissenschaftlicher Beschäftigung mit dieser Vampir-Teenie-Serie. Ich persönlich weiß nicht so recht warum, aber es gibt ihn, diesen Kanon. Ja, wo halt so Sachen herausgefunden oder analysiert werden, wie Vampire stehen halt für die Zumutungen der bürgerlichen Gesellschaft. Und in diesem, in dem Text jetzt über die Buffy-Studies werden so ein paar interessante Fragen gestellt, finde ich, wie zum Beispiel, warum ist es uns nicht auszutreiben, von einer Welt voller Vampire etwas über die Welt, in der wir leben, gelernt zu haben? Und warum ist das kein Eskapismus? Oder wie kann man die Gleichzeitigkeit von Fansein und Wissenschaft produktiv machen? Ja, das Phantasma von Objektivität so ein bisschen hinterfragen. Und auch interessant, welche Folgen hat es eigentlich, einen wissenschaftlichen Text über Buffy zu schreiben? Für uns, für Buffy und für die Welt. Das ist total interessant. Welche Folgen hat das? Habt ihr euch das auch für eure Texte überlegt?
Das wäre übertrieben wahrscheinlich. Also ich meine, das war schon ein bisschen der Anspruch, nicht nur bei der Serie zu bleiben. Und natürlich dadurch, dass wir auch Gesellschaft kritisieren, steckt das schon mit drin, auch Gesellschaft verändern zu wollen oder nicht so hinnehmen zu wollen, zumindest mal. Aber so explizit könnte ich nicht sagen, dass ich mir das überlegt habe. Aber natürlich wollten wir ein Buch schreiben, das wir hatten schon das Gefühl, dass es wäre nicht schlecht, so ein Buch zu schreiben. Und es könnte vielleicht was bewirken und zum Nachdenken anregen. Also insofern ein bisschen schon, wenn vielleicht auch nicht mit den Fragen.
Also was wir auf jeden Fall nicht wollten, ist eben einfach ein Stück, einen wissenschaftlichen Beitrag zum Studium der Serien leisten, sondern...
Oder zu eurem Lebenslauf oder hinzufügen.
Ja, sondern schon Serien schauen als ein Phänomen, das wirklich einen sehr wichtigen Raum im Leben von sehr vielen Menschen einnimmt, eben zu reflektieren als etwas, das im Zusammenhang steht mit auch einer Veränderung von Gesellschaft. Und...
Ich meine, natürlich wäre es schön, wenn irgendwie Leute, die Drehbücher schreiben oder Serien produzieren, die Kritik aufnehmen und sich damit auseinandersetzen. Ich halte es aber für nicht sehr realistisch und ich denke mir, das Ziel war eher, also gerade auch in den Kontexten, wo wir uns bewegen, halt Fragen zur eigenen Rezeption zu stellen und so quasi, wie ist es als Mensch, der Gesellschaft irgendwie kritisch gegenübersteht, Serien zu schauen, da vielleicht sich auch hineinfallen zu lassen und ja, weil was bedeutet das dann wieder auf eine, also quasi mit einem weiteren Blick betrachtet. Aber insofern stimmt der Satz vielleicht in dem Buffy-Text schon so ein bisschen, aber es ist wahrscheinlich eher eine Wunschvorstellung, dass man glaubt, dass es was bedeutet für die Welt und für die Serie, über die man schreibt.
Ja, vielleicht... Wäre es an der Zeit, mal das Publikum zu Wort kommen zu lassen, falls Fragen unter den Nägeln brennen zu irgendeinem der Texte der vorkommenden Serien, zum Buch im Allgemeinen, zu Serien im Allgemeinen. Es gibt das Buch auch zu kaufen, natürlich, heute da hinten. Es gibt den Büchertisch.